Ich bin dankbar, wenn ich das Jahr sehe, wie es angefangen hat und wie es zu Ende geht. Bei mir ist es besser geworden. Ich habe eine Frage an alle. Ihr müsst sie nicht beantworten. Nehmt die Frage einfach mit, die ist wichtig. Was ist euer wichtigstes Gebetsanliegen? Ich hatte überlegt, bis gestern noch, heute Morgen auch wieder, Zettel zu verteilen aus unserem Gabenkorb und dass jeder sich drauf schreibt, was ist mein wichtigstes Gebetsanliegen? Einen neuen Porsche, einen neuen Job, einen Privatflieger, endlich mal einen Lebenspartner, was auch immer für euch das wichtigste Gebetsanliegen ist, schreibt's auf. Damit ihr es nicht vergesst. Und dann? Guckt mal, was im Laufe der nächsten 12 Monate passiert. Ich habe hier ein wichtiges Gebetsanliegen vorliegen. Mein Thema heute lautet Glauben und Vertrauen. Doppelpunkt. Eine Herausforderung. Wenn ich jetzt sage hier, wer glaubt an Gott? Wir alle, wahrscheinlich, ne? Wer glaubt, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, für seine Sünden und dass er ein neuer Mensch geworden ist? Wir haben es gesungen, ich habe mich richtig gefreut. Das Lied, ist es möglich, noch die erste Strophe von dem Lied Lobe den Herrn, meine Seele, zu bibeln? Ich habe gesagt, das ist ja besser als jede Predigt. Da steht alles drin. Ja, geht es? Die nächste Strophe, die nächste. So, Licht aus. Gott vergibt mir all meine Schuld. Stimmt? Wir würden alle dazu Amen sagen, ne? Der mich trotz meiner Fehler liebt. Der Erste im Raum, der keine Fehler hat, der braucht keinen Gottesdienst, der kann eigentlich nach Hause gehen. Der all meine Krankheiten heilt. Der all meine Schmerzen teilt. Ich fand das so krass. Ich saß hier, ich habe mich gefreut, sag, genau, wir singen es immer so, wir singen es, da vergessen wir den Text. Wer kann hundertprozentig sagen, der steht dazu, dass Gott ihm seine Schuld vergibt? Jetzt Frage an mich und an euch. Danke, ich kann es wieder ausmachen. Denken wir, wenn wir sagen, Gott vergibt mir all meine Schulden, dass er mir meine Schulden bei meiner Bekehrung vergibt? Oder dass er auch all die Schulden, die danach kommen werden, all die Fehler, all die Verfehlungen bis zu meinem Tod, dass sie eins für alle Mal vergeben worden sind? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte so, weil ich auch so geprägt war, gelernt, wenn du abends ins Bett gehst, dann musst du Gott um Vergebung bitten für all das, was tagsüber passiert ist. Könnte sein, ne, dass irgendwas dazwischen schief läuft und stell dir mal vor, gerade zu dem Zeitpunkt stirbst du. Da wanderst du in die Hölle. So ein Mist. Jesus Christus ist für uns eins für alle Mal gestorben. Er hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde. Das heißt, wir sind frei. Das heißt nicht, dass wir sündenfrei sind, aber wir sind frei von der Macht der Sünde. Das bedeutet, dass der früher unser Leben unter Kontrolle hatte, der hat sich verloren, weil ein mächtiger Jesus gekommen ist. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 3, Verse 14 bis 21, für diejenigen, die mitlesen wollen. Übrigens wurde vor ein paar Wochen genau über diesen Textabschnitt gepredigt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Also auch für uns betet er. Dass er Gott uns, ich lese es um, gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, was? Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und ihr, also wir, in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, sind, also wir in der Liebe Christi eingewurzelt und gegründet seien. So könnt ihr, also wir, mit allen Heiligen, zu denen wir gehören, begreifen, jetzt kommt's, welche die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Kenntnis übertrifft, damit, denn es hat ja einen Zweck, ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist das Anliegen von Paulus. Er sagt, es gibt ein Geheimnis. Um Gott zu begreifen, und das ist mir wichtig, deswegen bete ich für euch, dass ihr erkennt, was ihr habt. Die Liebe Gottes, die wir ausschließlich heute in allen Liedern besungen haben, alle Lieder haben von der Liebe Gottes gehandelt. Diese Liebe, ich müsste vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Wir sind ja fast, viele sind Eltern in diesem Raum oder haben Eltern. Und wir wissen in einer normalen Familie, wie engagiert unsere Eltern für uns sind, beziehungsweise wir für unsere Kinder. Stimmt? Da ist ein gewisses, also ich würde nicht zulassen, dass irgendjemand kommt und meine Töchter irgendwie misshandelt. Ich würde darauf reagieren, oder? Ihr nicht? Ich weiß, ich bin sehr interaktiv, ne? Es ist ja nicht so eindirektional bei mir zu euch, sondern ich erwarte von euch auch mal ein bisschen Bestätigung und eventuell Korrektur. Also, Paulus sagt, ihr müsst erkennen, dass Gott euch liebt. Wenn ihr nicht erkennt, dass Gott euch liebt, könnt ihr nicht in seiner Liebe stehen, eingewurzelt, gegründet sein. Wenn ein Mensch nicht erkennt, wie groß die Liebe Gott für ihn ist, kann er sich gar nicht darauf einlassen, Gott zu vertrauen. Also fängt alles mit der Liebe an. Wenn ich nicht weiß, ich sage es, Gott liebt mich. Ja, natürlich. Wenn es mir gut geht, sage ich umso leichter, dass Gott mich liebt. Da kann ich die ganze Welt umarmen, weil es mir gut geht. Das ist aber Stimmung. Was passiert denn, wenn ich ganz unten bin und es weh tut und ich Gott nicht spüre? Wenn ich nicht weiß, dass er mich liebt, dann mache ich mir Sorgen. Ich vermute, dass im Raum jeder sich ab und zu mal in diesem Jahr 2012 Sorgen gemacht hat. Stimmt's? In dem Moment, wo diese Sorgen da waren, war automatisch etwas ausgeschaltet. Das, was ausgeschaltet war, das war die Wahrnehmung unserer Liebe, die Wahrnehmung von Gottes Liebe zu uns. Denn es kann doch nicht sein, es ist gar nicht kompatibel, dass die Liebe Gottes uns bewusst ist und gleichzeitig wir daran zweifeln, dass er sich um uns kümmert und um die Dinge, die uns wehtun. Denn wenn in dem Moment, wo die Sorge da ist, die Liebe Gottes da wäre, würden wir wahrscheinlich eher in Frieden ruhen. Nicht tot ruhen, sondern in der Seele ruhig sein. Stimmt's? Also stimmt irgendwo irgendwas nicht in unserer Beziehung, in dem Moment, wo der Teufel kommt und haut. Unser Reflex ist meistens, warum ich? Also ich kenne das von mir. Meine Güte, ich bete jeden Tag, ich lese in der Bibel, ich faste regelmäßig, ich bin engagiert in der Gemeinde, ich mach dies, ich mach das. Warum ich? Bin doch nicht schlechter als ein anderer. Und wenn Gott so mächtig wäre, jetzt kommt der Teufel. Wenn der so mächtig wäre, wie er ist, warum lässt er zu, dass es mir wehtut? Deswegen fand ich den letzten Satz, der mit mir mein Leid teilt, so. Er macht den Weg nicht frei von Sorgen, sondern er geht durch die Sorgen mit mir. Aber die Schule, zu der Paulus die Epheser einlädt, ist eine grundsätzliche Schule. Erst erkennen, auf wen wir uns eingelassen haben. Eigentlich hat Gott uns gefunden, wir haben ihn gar nicht gefunden. Wir denken oft, wir haben Gott gesucht und gefunden. Nein, er hat tausend Wege, tausend Kreuzungen vor uns gestellt, bis wir endlich mal kapieren, da. Und dann kam sein Geist und wir durften uns Gotteskinder nennen. Ich finde das großartig. Denn ich weiß, wo ich komme. Ich weiß, was in mir war und ich weiß, wie ich getickt habe. Also ich bin Gott dafür dankbar, dass er mich gefunden hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und die Liebe Gottes als Basis alle Dinge. Das ist nicht dieses Wort. Ich habe gesagt, warum ist das so wichtig? So Römer 5,5. Ja, also mit unserer Bekehrung, ich sage es mit meinen eigenen Worten, hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. Der kam aber nicht einfach so, der Heilige Geist, und sagte, ja, ich gehe mal zu Lasso. Nein, er kam mit einem Ziel, Gottes Liebe in mir einzupflanzen. Er hat nicht einen Teil Gottes in mir eingepflanzt, er hat die Natur Gottes, die Essenz seines Wesens, Gott ist Liebe, in jedem Christen eingepflanzt. Das hat aber einen Hintergrund. Damit wir erkennen, auf wen wir uns eingelassen haben. Ah, wie soll ich sagen? Mir fehlen die Worte. Ich versuche vielleicht anders zu machen. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, oder andersrum, wie kann ich das in mir so darstellen, entwickeln, dass Gott mich liebt? Wie? Früher hat man mir gesagt, wenn du ein guter Christ bist, musst du in der Bibel lesen. Stimmt? Das ist Bullshit. Wenn ich Hunger nach Gottes Wort habe, lese ich in der Bibel. Soll ich Hunger nach Gottes Wort haben? Sollte ich. Wenn ich wissen will, auf wen ich mich eingestellt habe, darum geht's. Wem bringt es was, in der Bibel zu lesen? Gott? Nein. Wer entwickelt sich, wer hat was davon, wenn er in der Bibel ist? Es ist doch kein Zwang, es ist eine Notwendigkeit. Wenn wir nicht begreifen, dass dort etwas ist, was uns hilft, dann sehen wir das als eine Not. Wer hat das Bedürfnis zu erkennen, was Gott von ihm will? Gott? Nein, er weiß es. Wir wissen es nicht. Also wenn ich zu Gott spreche und bete, wo ist das Problem? Wir müssten die Dinge vielleicht anders darstellen. Wenn ich Gottes Wille erfahren will, muss ich mich auf geistliche Nahrung einlassen. Weg von der Milch. Also Lehren gehört dazu. Lesen gehört dazu. in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet sein. Wie wohnt Jesus in mir? Durch den Glauben. Es ist ja schwierig, dieses Wort, Glauben. Extremst schwierig. Jesus wohnt in mir durch den Glauben. Ich kann ihn gar nicht erfassen, diesen Jesus. Und je nach Stimmung denke ich, gerade wir Charismatiker, wenn so die Stimmung richtig da ist, tolles Lied und so, da sagen wir, heute habe ich den Herrn gespürt, der Himmel. Ihr wart noch nicht in Afrika. Mit Glauben, bei uns denkt ihr, der Himmel geht auf. Nein, das ist die Trommel, die so laut ist. Wir können Menschen durch Musik sowas beeinflussen. Es ist keine Frage von Christsein. Andere weinen bei klassischer Musik. Die werden in ihrer Seele berührt. Das ist eine natürliche Neigung. Aber wenn Gott uns erfasst, ist es etwas, was viel länger andauert als 2 Stunden Gottes ist. Das ist Ausrüstung für den Tag, für jeden Tag. Wenn Jesus in uns ist, heißt es, wir müssen glauben, dass er immer bei uns ist. Dass er immer in uns ist. Dass er immer unser Versorger ist, und dann geht's los. Dass er immer unser Beschützer ist. Und dass er immer unser Begleiter ist. Stimmt's? Wenn wir das tatsächlich immer glauben, hat noch Sorge einen Raum? Ich glaube kaum. Also stimmt irgendwas nicht zwischen dem, was wir glauben und was Glaube sein sollte. Die Konsequenz, denn Paulus sagt, ihr sollt in dieser Liebe gegründet sein, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Es gibt ein Geheimnis dahinter. Um das Ausmaß von etwas zu begreifen, was unendlich ist, braucht man mehr als menschliches Gehirn. Es ist mathematisch, logisch, nicht möglich, Gottes Liebe dreidimensional darzustellen. Stimmt? Aber es ist trotzdem etwas, was Raum hat. Denn Paulus sagt, die Höhe, die Breite, die Tiefe ist menschlich zwar nicht erfassbar, aber durch den Geist Gottes erfassbar. Das klingt komisch. Anders gesagt, ohne den Geist Gottes ist es nicht möglich, die Liebe Gottes zu kennen. Das ist der Grund, warum da draußen die Menschen nicht begreifen, was es ist. Man kann mit denen reden, wenn sie den Geist Gottes nicht haben, wissen gar nicht. Die können üben. Das ist möglich. Das nennt man Religion. Man kann sich kaputt üben. Aber die Liebe Gottes ist nur durch wahrhaftige Beziehung erfassbar. Ohne Beziehung mit dem Geist Gottes ist es schwierig, etwas zu leben, was wir behaupten zu haben. Jedes Mal, wenn ich Sorge habe, erinnert mich diese Stimme dran, hast du mich vergessen? Vertraust du mir nicht? Glaubst du, ich kann in diesem speziellen Fall auch nichts tun? Musst du das wieder selbst in die Hand nehmen? Wie so oft? Und dann sage ich, ja, ich würde gerne abgeben. Aber da sehe ich ja nicht. Ich hätte gerne gewusst, wie du das machst. Ich brauche jetzt eigentlich eine Antwort. Gott ist aber nicht so. Der geht nicht unbedingt unser Tempo. Ich hätte gerne, dass er mir sofort sagt, wie er das macht, dann bin ich ruhig. Tut er aber nicht. Er erwartet von mir, dass ich gelassen werde und ihm das abgebe. Matthäus 11, 28. Kommt zu mir, alle, die müde beladen seid. Gebt mir mal eure Sorgen, ich mache alles für euch. Ich habe mir, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, ich habe mir erlaubt, euch 5 Minuten von einem Bibeltext von Schauspielern gesprochen laufen zu lassen. Damit ihr seht, wie schwierig es ist, in Extremsituationen diese nette Theorie, sich auf Gott hundertprozentig zu verlassen, mal zu leben. Und trotzdem gibt es eine Möglichkeit dahinter. Lass mal laufen.
Als er nun hörte, dass er krank war, es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen,
Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank.
Als Jesus das hörte, sprach er,
Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.
Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern,
Lasst uns wieder nach Judäa ziehen.
Seine Jünger aber sprachen zu ihm,
Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen?
Jesus antwortete,
Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm.
Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen,
Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken.
Da sprachen seine Jünger. Jesus aber sprach von seinem Tode, sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus.
Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen.
Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern.
Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben.
Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus,
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben.
Jesus spricht zu ihr,
Dein Bruder wird auferstehen.
Martha spricht zu ihm,
Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage.
Jesus spricht zu ihr,
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?
Sie spricht zu ihm,
Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.
Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr,
Der Meister ist da und ruft dich.
Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm:
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach:
Wo habt ihr ihn hingelegt?
Sie antworteten ihm:
Herr, komm und sieh es.
Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden:
Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt.
Einige aber unter ihnen sprachen:
Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste?
Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach:
Hebt den Stein weg.
Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen:
Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen.
Jesus spricht zu ihr:
Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?
Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.
Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme:
Lazarus, komm heraus!
Und der Verstorbene kam.
So, jeder, denke ich, kennt diese Passage und die war zu lang zu lesen, also bin ich Profi mal. Keine Werbung, kann man kaufen. Ein Satz habe ich aus dieser ganzen langen Geschichte, die wir alle kennen. Das ist das, was Jesus sagt. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen. Also die Schaulustigen. Das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Dieses Gebet von Jesus war nur da, um seine Sohnschaft zu bestätigen. Aber in der Situation gab es ja viele Dinge, dass sie sein Freund ist gestorben, die Jünger verstehen nicht, die Geschwister, die Schwestern verstehen nicht, sogar wo er sagt, lass mal den Stein, macht mal die Hölle auf. Immer noch nicht. Wir haben ein Problem. Wir sind gar nicht so schnell wie Gott. Und ich habe ein besonderes Problem, wenn es meine Vorstellungskraft übersteigt, wird's kompliziert. Wenn man schon gesehen hat, dass Gott Kranke heilt, kann man sich vorstellen, dass er Lazarus im Krankenzustand heilen würde. Dass er, wärst du früher da gewesen. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, da komme ich nicht mehr mit. Der ist ja nicht mehr krank, der ist tot. Da ist etwas, was meine Vorstellungskraft übersteigt. Also bis dahin, ja, du kannst ja Menschen führen, du kannst dies und jenes, aber in dem Moment, wo es darum geht, jetzt diesen Schritt mitzugehen, im Glauben, dass Gott auch da wirken kann, bin ich überfordert. Und da sage ich, nee, das geht nicht. Dann poppt die Sorge auf. Bis dahin, ja, aber das, was ihn darüber hinausgeht, was ich in meiner Vorstellungskraft nicht wahrnehmen kann, das fällt mir schwer. Also fange ich an, mir Sorgen zu machen, denn ich sehe Gott dort nicht wirksam. Ich traue ihm das gar nicht zu. Und das ist genau das Problem all dieser Personen gewesen, von Martha und Maria. Sie haben sich um die Antworten gewunden. Wenn Jesus direkt gefragt hat, glaubst du das? Dann hat sie irgendwas Frommes geantwortet. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Das war aber nicht die Frage. Die Frage war, glaubst du, ich kann deinen Bruder jetzt, sofort? Sie hat gesagt, du bist Gottes Sohn. Tolle Antwort. Darin sind wir stark. Wir können fromm wirken. Aber es geht jetzt um die Sache genau in der Situation, wo wir uns nicht wohlfühlen, wo die Sorge drückt, gerade in der Situation. Das ist genau die Situation von Martha und Maria. Es spielt keine Rolle, ob es um Tod geht oder um Arbeit oder um Krankheit. Es spielt keine Rolle. Es ist immer da, wo die Sorge in uns vorhanden ist, ist der Glaube nicht da. Und diesen Punkt, den möchte Gott von uns wegnehmen. Es ist keine Verurteilung. Es ist lediglich, du lässt nicht zu, ich lasse nicht zu, dass Gott da wirkt. Denn es kann nicht sein, dass wir im Bewusstsein leben, dass Gott uns liebt, bedingungslos liebt, dass er für jede Lage in unserem Leben Gott hat seinen Weg für jede Lage unseres Lebens. Und wenn uns das bewusst ist, sollten wir eigentlich ohne Angst, ohne Depressionen, ohne Sorge leben können. Stimmt's? Und das ist das Schöne. Das ist Gottes Absicht. Und das ist auch der Grund, warum Paulus betet. Ich bete, dass ihr erkennt, was Gottes Liebe bedeutet. Dass ihr euch darauf einlasst und nicht mehr verblendet werdet durch eure eigene Person. Wir stehen Gott im Weg. Ich stehe oft Gott im Weg in meinem Leben. Und das ist eigentlich verrückt, dass ich das Problem bin, wo Gott eigentlich nichts anderes tun will, als mich zu tragen. Als im Februar er mich da gekickt hat und gesagt, kannst du mal ein bisschen Platz machen? Ich möchte dir zeigen, dass du mich nicht manipulieren kannst. Du kannst mich nicht beeindrucken. Du kannst mich nicht gewinnen. Ich bin Gott und du bist mein Kind. Und es liegt nicht daran, wie oft du fastest, betest oder was. Das machst du für dich. Wenn du nicht kapierst, dass ich da bin, unveränderbar, und dass du dich annähern kannst und dich beschenken lassen kannst. Man kann Gott gar nicht verdienen. Gnade. Das ist so eine Sache, die müsste ich neu entdecken. 30 Jahre Christ, 32 Jahre Christ und immer noch am Anfang. Immer noch am Anfang. Es ist für mich ein neuer Weg, zu erkennen, dass die Liebe Gottes unendlich groß ist, aber dass er mich ganz persönlich liebt. Unendlich. Und das ist für jeden von uns. Und ich wünsche mir, dass dieses Jahr, was wir alle gemeinsam starten, morgen Abend, 24 Uhr, dass dieses Jahr für jeden von uns ein Jahr wird. Ich werde nicht sagen, problemfrei, denn Probleme werden wir haben. Aber mittlerweile habe ich erkannt, dass die Probleme, die in meinem Leben sind, die Herausforderungen sind, wo ich lernen kann, meinen Glauben zu testen. Es gibt bei mir, andere hören auf zu rauchen am 31., andere hören auf zu saufen, Drogen zu nehmen. Nehme ich irgendwas vor? Ich habe mir vorgenommen, Herr, ich möchte nächstes Jahr sorgenfrei sein. Ich möchte nicht über Probleme meditieren, denn Sorge ist nichts anderes, als über Probleme zu meditieren. In dem Moment, wo mein Vertrauen und meine Orientierung auf den gelenkt wird, nämlich mein Gott, und ich weiß, dass er mich unendlich liebt, dass er bei mir ist. Wir haben es gesungen, wir haben es nicht getanzt, aber wir haben es heute eine halbe Stunde lang gesungen. Dann sollten wir es hoffentlich, hoffentlich leben. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Jahr 2013.